Diese beiden wissen, wie man sich in Szene setzt, der US-Präsident und die Bundeskanzlerin in Hannover. Ein Auftritt im Schloss Herrenhausen ohne Publikum, vor allem für die Kameras. Schöne Bilder soll es also geben, um für das Freihandelsabkommen TTIP zu werben. Die Stimmung aber denkbar ungünstig. Rund 35.000 Menschen hatten gestern dagegen demonstriert. Herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin, heute aus Hannover, wo sich US-Präsident Obama mit dem wohl letzten Deutschlandbesuch seiner Amtszeit verabschiedet. Doch es soll mehr werden als eine reine Farewell-Tour. Dafür sind Obama und Merkel zu pragmatisch und vor allem die internationalen Herausforderungen schlicht zu drängend. Auf dem Programm stehen die großen Themen: der Kampf gegen den Terror, der Umgang mit Russland, die Flüchtlingskrise und Syrien. Und mit wem könnten wir das besser einordnen als mit dem deutschen Außenminister Frank-Walter Steinmeier, den ich herzlich in unserem Studio in Berlin begrüße. Herzlich willkommen, Herr Steinmeier. Herr Steinmeier.
Guten Abend nach Hannover, Frau Hassel. Guten Abend.
Die Devise von Obama heißt "Don't do stupid shit", will sagen, mach keinen Mist. Geht da ein Präsident, der in seinem Verständnis, was Diplomatie bedeutet und mit seiner Skepsis vor militärischen Interventionen der deutschen Außenpolitik so nah ist wie kein anderer, heißt es, kann es jetzt nur schlechter werden?
Na, ich glaube, der Satz hat ja eine doppelte Bedeutung. Er sagt auch, dass Dummheiten in der Vergangenheit gemacht worden sind. Vielleicht hat er sich sogar am Anfang zu wenig entschieden abgesetzt von der Außenpolitik seines Vorgängers. Aber immerhin, ich glaube, er weiß, dass er große Lasten trägt aus der interventionistischen Politik, aus der Amtszeit von Präsident Bush. Und er hat ja immerhin auch die richtige Frage gestellt, ob nach der Intervention in Libyen der zweite und dritte Schritt eigentlich bedacht worden ist. Das ist nicht der Fall und das ist jedenfalls auch sein Ergebnis, warum es in Libyen so aussieht, wie es aussieht. Ich kann jedenfalls feststellen, so nah in unseren Sichtweisen wie im Augenblick in der Außenpolitik waren wir uns wahrscheinlich mit kaum einer amerikanischen Administration vorher.
Aber Obama hat in seinem außenpolitischen Vermächtnis auch noch mal klar gemacht, dass er die arabische Welt im Grunde für einen verlorenen Posten hält, dass er Amerika gerne zurückziehen würde, ganz aus einzelnen Teilen der Welt. Hätten Sie sich mal ehrlich nicht auch manchmal einen außenpolitisch aktiveren Präsidenten gewünscht? Denn das Vakuum musste ja in Teilen Deutschland als Führungskraft widerwillen auch ausfüllen.
Na, ich sehe das nicht als eine amerikanische Rückzugspolitik, sondern das ist, glaube ich, eine Art Realismus. Ein Realismus, der anerkennt, dass sich die Welt verändert hat. So weit verändert hat nach dem Ende des Kalten Krieges, nach der Zweiteilung der Welt, dass auch nicht die einzig verbliebene Weltmacht, die USA, die Welt nach ihren Grundsätzen allein ordnen kann. Sie braucht dazu Verbündete und diese Verbündeten hat gerade Obama und sein Außenminister Kerry auch in Europa und auch in uns gesucht. Insofern, ich sehe eigentlich nicht den Vorwurf gerechtfertigt, dass wir eine Phase inaktiver Außenpolitik in den USA erlebt hätten, sondern gerade wenn ich den Blick werfe etwa auf den Iran oder Kuba, ich sehe auch mutige Aspekte in dieser Außenpolitik der letzten Jahre.
Und welche, die ganz eng zusammenspielen, eben mit Berlin, mit Ihnen, da kommen wir auch gleich zurück. Aber zunächst einmal, hatte die Kanzlerin, die in Europa derzeit wenig Unterstützung findet, jetzt wahrscheinlich rote Ohren bekommen, wie überschwänglich der sonst nüchterne US-Präsident ihre Politik preist. In der Flüchtlingskrise habe Merkel Humanität und Führung bewiesen, lobt er. Ich bin stolz, dass Angela meine Freundin ist. Andere Partner, wie zum Beispiel die Briten, hat Obama kritisiert als sicherheitspolitische Trittbrettfahrer. Dabei hatten Merkel und Obama länger gebraucht, um warm zu werden. Und die politische Partnerschaft wurde immer wieder auf harte Proben gestellt. Arndt Henze.
Barack Obama und Angela Merkel vor dem Brandenburger Tor. Der Führer der freien Welt und die mächtigste Frau der Welt zelebrieren die deutsch-amerikanische Freundschaft. So war es jedenfalls geplant im Sommer 2013. Umso tiefer der Fall. Die NSA-Affäre zerstört die romantische Illusion einer Freundschaft auf Augenhöhe. Selbst die Kanzlerin ist im Visier amerikanischer Spionage.
Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
Über Monate drängt Berlin vergeblich auf eine Geste aus Washington, weckt die Hoffnung auf ein No-Spy-Abkommen, das in Wirklichkeit nie zur Diskussion stand.
Solange der Bundesnachrichtendienst nicht in der Lage ist, das Handy von Obama abzuhören, gibt es eigentlich auch keine Grundlage für ein No-Spy-Abkommen. Solche Abkommen schließt man natürlich nur unter der Voraussetzung, dass beide auf etwas verzichten, was beide im Prinzip können.
Doch die Krisen in der Welt lassen keine Zeit für deutsch-amerikanische Nabelschau. Die Kriege in Syrien und Afghanistan, das Vordringen des IS, die Spannungen mit Russland. Man braucht einander. Vor allem im Ukraine-Konflikt übernimmt Deutschland die Führung. Als Vermittler nicht nur zwischen Moskau und Kiew, sondern auch zwischen Obama und Putin, deren Verhältnis als heillos zerrüttet gilt. Zugleich unterstützt Deutschland Sanktionen, hält den Druck auf Moskau aufrecht.
Deutschlands Einsatz war für Präsident Obama sehr, sehr wichtig. Er konnte damit darauf hinweisen, dass es einen Weg gibt, den man nicht zerstören sollte und damit auch die Kritiker zu Hause in Schach halten, die auf Waffenlieferungen und eine militärische Eskalation gesetzt haben.
Nur so, weil auch Russland an Bord gehalten wurde, konnte auch der größte diplomatische Triumph gelingen, das Atomabkommen mit dem Iran. Wieder war Deutschland die treibende Kraft. Die USA widerstanden bis zuletzt dem Druck, auf eine militärische Karte zu setzen. Ein Erfolgsmodell für andere Krisen? Die Verhandlungen im Syrien-Konflikt zeigen, es ist eine Zusammenarbeit unter Gegnern, die sich misstrauen, mit Deutschland als ehrlichem Makler zwischen allen Seiten.
Es wäre falsch, die Zeit nicht zu nutzen, die Präsident Obama noch verbleibt, um am Verhandlungstisch mit Blick auf den Syrien-Konflikt Fortschritte zu erzielen. Fortschritte, hinter die auch ein Nachfolger im Weißen Haus, der vielleicht eine ganz andere Politik verfolgen würde, schwerlich zurück könnte.
Denn wer kommt nach Obama? Donald Trump? Ted Cruz? Oder Hillary Clinton? In Berlin ahnt man, dass aus Washington bald wieder ein rauerer Wind wehen könnte.
Herr Steinmeier, wir haben es gerade gehört in dem Beitrag, wer immer im nächsten Jahr einzieht ins Weiße Haus, wird mehr fordern und anders fordern von den Europäern und auch von Deutschland. Wie bereiten Sie sich darauf vor?
Ich bin mir jedenfalls sicher, es kann sehr schnell kommen, dass wir Obama nachtrauern. Wir wissen nicht genau, wohin die Reise in der amerikanischen Außenpolitik gehen wird. Viel wird davon abhängen, wer die Präsidentschaftswahl gewinnt. Ich glaube, die Beispiele sind ja eben genannt worden. Wir haben gemeinsam den Iran-Konflikt gelöst. Wir haben abgestimmt, versucht, mit unseren Möglichkeiten den Konflikt in der Ukraine zwar nicht zu lösen, aber jedenfalls doch deutlich zu beruhigen. Wir gehen gemeinsame Schritte in Richtung auf eine politische Lösung des Syrien-Konfliktes. Das, glaube ich, ist das, was wir beide gemeinsam in die Waagschale werfen können. Ob das mit einer zukünftigen amerikanischen Administration geht, weiß ich nicht. Mit Hillary Clinton sicher. Da haben wir unsere Erfahrungen. Was den Präsidentschaftsbewerber Trump angeht, so haben wir widersprüchliche Äußerungen. Auf der einen Seite sagt er, will Amerika wieder stark machen. Auf der anderen Seite kritisiert er, dass Amerika sich in der Welt engagiert. Das passt mir nicht so recht zusammen.
Jetzt ist aber auch dieser Präsident Barack Obama einer, der durchaus noch Forderungen hat an die Europäer, auch an Deutschland möglicherweise. Hören wir mal einen O-Ton aus der Pressekonferenz, die ja vor wenigen Minuten erst zu Ende gegangen ist in Hannover.
Wir haben zusätzliche Schritte besprochen heute, die die NATO machen könnte, wo die G7 dann eben auch bei dem Gipfel im nächsten Monat in Japan dann entsprechend vorangehen könnte.
Wir haben es gehört und im Vorfeld hieß es ja auch schon, Obama könnte möglicherweise auch mehr deutsche Bundeswehrsoldaten einfordern in der rotierenden NATO-Mission an der Ostgrenze in Polen und im Baltikum. Wäre sowas denn mit Deutschland zu machen?
Ich glaube, es sind zwei Aspekte, die wir durchhören. In dem Lob an Deutschland steckt sicherlich auch eine Sorge über Europa. Einerseits, was den möglichen Austritt Großbritanniens angeht. Zweitens, ob Europa so beieinander bleibt und ein so treuer Partner der amerikanischen Staaten bleibt, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Darüber gibt es Sorge bei Obama. Was die NATO angeht, erhofft sich die USA natürlich stärkeres Engagement seitens der europäischen Staaten. Hier bei uns, denke ich, bei fairer Bewertung der Anstrengungen, die wir unternehmen, muss man einerseits anerkennen, dass wir uns anstrengen, die Verteidigungshaushalte zu steigern in den nächsten Jahren angesichts der veränderten Sicherheitslage, dass wir aber auch diejenigen sind, die doch vorn dran sind, wenn es darum geht, die verunsicherten baltischen Staaten etwa mit Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen. Daneben, glaube ich, gehört unser Engagement in der Ukraine auch zu einer Sicherheitspolitik, von der die NATO und auch die USA profitieren, wenn es nämlich gelingt, diesen Konflikt ohne militärische Auseinandersetzungen zu lösen.
Gucken wir mal auf morgen. Da treffen sich morgen Nachmittag in einem Mini-Gipfel im Fünfergespräch ja auch andere wichtige europäische Partner, auch Italien. Da wird auch über Libyen gesprochen. Wie geht es da weiter? Der IS weitet sich dort aus. Die Flüchtlinge, ein Problem für Flüchtlinge, die von dort nach Europa kommen, ist noch nicht gefunden. Worüber kann man da reden und wie viel Zeit hat man da überhaupt noch?
Ich glaube, dass es erstens wichtig ist, dass diejenigen, die morgen zusammentreffen, unter Einschluss der Italiener, die ja ein ganz besonderes Interesse als nächster Nachbar Libyens haben, sich diesem Konfliktherd zuwenden. Worum es geht, das ist in dieser Woche auch in dem europäischen Außenministertreffen besprochen worden. Wir müssen uns erstens Gedanken machen, wie wir die gemeinsame europäische Mission, die wir auf dem Mittelmeer haben mit dem Namen EUNAVFOR, wie wir deren Mandat möglichst erweitern können. Zweitens müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir verhindern, dass weiterhin Waffen nach Libyen hineingeschmuggelt werden. Wir können nicht ausschließen, dass die Mehrzahl dieser Waffen in die Hände von Daesh gerät. Und wir müssen
also
drittens überlegen,
ob
das wird ein Gesprächspunkt sein.
Herr Steinmeier, in Zukunft irgendwann auch?
Ich wollte gerade meinen letzten Satz noch anfügen. Und die Frage des Embargos ist eine Frage, die man entweder im Rahmen einer europäischen Mission lösen kann oder aber auch überlegen kann, ob das eine NATO-Aufgabe wird. Die dritte Frage, die man sicherlich auch erörtern wird, wir haben Russland beigezogen, um eine Lösung für Syrien zu suchen. Und ich glaube, morgen wäre eine gute Gelegenheit, auch zu diskutieren, ob Russland bei den Versuchen, Libyen zu stabilisieren, ebenfalls eine Rolle spielen sollte. Mhm. Unter dem Gesichtspunkt, dass wir möglicherweise weitere Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen brauchen, könnte das sinnvoll sein.
Und da ist es interessant übrigens, dass Präsident Obama gerade in der Pressekonferenz zweimal gleich Russland auch als Partner bei der und Teil der Lösung bezeichnet hat. Das war deutlich. Kommen wir aber zunächst zu einem anderen wichtigen Aspekt, der hier besprochen wird, nämlich TTIP. Wenn inzwischen jeder dritte Deutsche gegen das transatlantische Freihandelsabkommen ist, dann hat das nicht nur mit der Angst vor Schiedsgerichten, Genfood oder Chlorhühnchen zu tun. Es geht um verlorenes Vertrauen und unterschwelligen Anti-Amerikanismus. Merkel und Obama wollen hier noch einmal TTIP neuen Schwung verleihen, dafür werben, dass das Abkommen die einzige Chance ist, westliche Standards in einer globalisierten Welt durchzusetzen. Doch die Zeit läuft weg und der Widerstand wird immer größer statt kleiner. Tamara Anthony.
Entspannte Mimik, eine vertraute Begegnung in aufgeregten Zeiten. Viel haben die beiden zu besprechen. Das Treffen soll Impulse geben, denn die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP sind ins Stocken geraten. Obamas Auftritt in Hannover, auch ein Werben für den Handelsvertrag. Die Vorteile des Freihandels für die USA und Deutschland sind nicht bestreitbar. Sie haben unsere Volkswirtschaften stärker gemacht. Unsere Wirtschaften sind die konkurrenzfähigsten der Welt. Doch nicht überall ist der Empfang so freundlich. Mindestens 35.000 Demonstranten wollen Obamas Plan verhindern, zogen gestern durch Hannover. Nach einer Umfrage ist in Deutschland jeder Dritte gegen TTIP. Vor allem haben sie das Vertrauen verloren, dass die Politik in ihrem Sinne verhandelt.
Man weiß gar nicht, was dort verhandelt wird und es werden nur die Interessen der Großkonzerne berücksichtigt.
Ich bin gegen TTIP, weil es unsere Souveränität bedroht.
Das können wir uns doch nicht wegnehmen lassen, Standards, die wir hier in Deutschland, in Europa uns aufgebaut haben.
Ein trojanisches Pferd sei TTIP. Denn was für die einen ein störendes Handelshemmnis ist, sei für die anderen Arbeitsschutz oder Lebensmittelregulierung. Und auch die Schiedsgerichte, in welcher Form auch immer, werden hier grundsätzlich abgelehnt.
Ich vermag überhaupt nicht einzusehen, warum man bei einem funktionierenden obersten Gerichtshof in den USA, einem europäischen Gerichtshof, wo es da noch den Bedarf gibt für solche Sondergerichte.
Ganz anders sehen das Obama und Merkel. Schiedsgerichte seien unparteiisch und der Vorteil von freiem Handel und gemeinsamen transatlantischen Standards unterschätzt.
Ich bin sehr froh, dass der amerikanische Präsident diese Verhandlungen in den nächsten Monaten sehr unterstützen will. Und ich finde, wir sollten den unsrigen Teil dazu beitragen.
Zuversichtlich ist Obama, dass die Verhandlungen sogar noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Das Abkommen ist sein politisches Erbe. Auch deshalb geht es bei TTIP um weit mehr als nur Wirtschaftspolitik.
Herr Steinmeier, wir haben gehört, die Knackpunkte sind noch groß, die Zeit läuft weg vor dem amerikanischen Wahlkampf, dann dem Wahlkampf in Deutschland. Kommen wir nur auf die politische Ebene. Wie groß wäre der Schaden, wenn es TTIP nicht geben würde? Denn es ist ja eigentlich das einzige Zukunftsprojekt transatlantische. Was würde uns denn dann noch verbinden?
Ich glaube, wir müssen einfach sehen, es gibt ja auch in Amerika Widerstand gegen solche Handelsabkommen, gegen freien Handelsverkehr. Die, die in Amerika dagegen sind, sind nicht unbedingt unsere Freunde. Das ist Protektionismus, der uns nicht nützt. Deshalb sage ich vorneweg, die Fragen, die gestellt werden, auch gestern auf der Demonstration, sind ja die richtigen. Brauchen wir Schiedsgerichte? Wie sichern wir, dass unsere Arbeitsnormen, unsere Umweltstandards erhalten bleiben. Aber ich glaube, wir sollten uns wieder angewöhnen, dass wir uns gegenseitig zuhören. Der Wirtschaftsminister hat ja in dem kanadischen Abkommen durchgesetzt, dass dort nicht Schiedsgerichte zukünftig entscheiden werden, sondern ein gemeinsames oberstes Handelsgericht, was über Streitigkeiten nach diesem Abkommen entscheiden wird.
Nur dagegen,
das ist ein wichtiger
Durchbruch,
der dort erreicht wird. Wir müssen sehen, ob das auch mit den Amerikanern gelingt. Insofern glaube ich, die Fragen, die gestellt werden, sind richtig. Aber wir können auch als Exportnation, die wir unseren eigenen Wohlstand auf Exporte stützen, nicht prinzipiell gegen Handelsabkommen sein. Es kommt darauf an, was drinsteht, ob es gute Abkommen sind.
Herzlichen Dank. Ich höre daraus, dass Sie zumindest noch nicht pessimistisch sind, TTIP noch nicht abgeschrieben haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Steinmeier, für diese Einordnung der ersten Bilanz von Präsident Obama, auch wenn der Blick ja noch nach vorne geht und ganz wichtige Krisenthemen ja noch weiter angegangen werden in den kommenden Monaten. Das war's für heute auf jeden Fall vom Bericht aus Berlin zum Abschiedsbesuch des US-Präsidenten. Wie es gleich beim Abendessen weitergeht, welche Krisen dort auf dem Menüplan stehen, das erfahren Sie in der Tagesschau und natürlich auf unseren Online-Seiten des Berichts aus Berlin. Machen Sie es gut.